Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT.
Ja, willkommen im Podcast, heute mit dem Terminologie-Experten Wolf Müller. Ja, guten Tag, Herr Müller.
Ja, hallo, guten Tag, Herr Bindler.
Ja, Herr Müller, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, was Sie denn machen als Terminologe und was ein Terminologe überhaupt ist.
Ja, was macht ein Terminologe? Ein Terminologe beschäftigt sich mit den Fachwortschaften des Unternehmens. Das heißt, er versucht, möglichst Eindeutigkeiten herzustellen zwischen dem Gegenstand, also dem Objekt, was benannt werden soll, und der Benennung und versucht, das zu ordnen, in Systeme zu bringen und auch, ich sag mal, dem Unternehmen mit verschiedenen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Das ist jetzt mal ganz grob die Arbeit eines Terminologen. Und ich mache das schon seit relativ vielen Jahren für verschiedene Unternehmen und ich sage, es ist ein sehr wichtiges Thema.
Okay, perfekt. Ja, warum ist denn Terminologie so wichtig?
Ja, warum ist Terminologie wichtig? Es geht um die Eindeutigkeit in der Fachkommunikation. Und da hat Terminologie einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Es ist so, dass ja im Unternehmen verschiedene Gegenstände hergestellt werden, die werden bearbeitet, die werden verkauft. Und wir müssen all diesen Gegenständen, die wir im Unternehmen verwenden, Namen geben, also eine Bezeichnung, eine Benennung geben. Und da liegt oft der Hase im Pfeffer, weil verschiedene Abteilungen, sei es Konstruktion, sei es Dokumentation, Ersatzteilwesen, auch Marketing, gerne isoliert arbeiten und ihr Süppchen kochen und so auch den Gegenständen eine eigene Bezeichnung geben. Das funktioniert innerhalb einer Abteilung vielleicht, aber sobald es dann über eine Abteilungsgrenze geht oder auch sogar zum Kunden oder in eine fremde Sprache, dann wird das problematisch. Denn es hat keiner im Unternehmen normiert, wie ein Objekt benannt werden soll. Und das ist ganz wichtig, denn sonst besteht die Gefahr von Missverständnissen, von Fehlbestellungen, höheren Kosten dadurch, Maschinenstillständen eventuell, wenn Ersatzteile falsch geliefert werden. Also Terminologie ist nicht nur, ich sag mal, in der Dokumentation wichtig, sondern kann auch Auswirkungen aufs Unternehmen haben. Und deswegen ist Terminologie wichtig. Wir müssen einem Gegenstand eine eindeutige Bezeichnung zuordnen, die im gesamten Unternehmen zu verwenden ist und später auch in der Dokumentation oder Übersetzung entsprechend verwendet werden muss.
Ja, sehr gut. Dankeschön. So, dann haben wir ja den Fachbegriff in der Ausgangssprache geklärt. Warum ist denn Terminologie dann weiter wichtig, wenn es gerade auch um das Thema der internationalen Märkte geht?
Internationale Märkte. Deutschland ist ein Land, das exportorientiert ist. Das heißt, wir haben Übersetzungsbedarf von Dokumentation, von Ersatzteillisten etc. Wenn wir jetzt im Deutschen zum Beispiel eine Übersetzung von einer Betriebsanleitung haben und parallel andere Dokumentation und wir haben einen Gegenstand, der beschrieben wird und haben ihn unterschiedlich benannt in den beiden Dokumenten, dann wird ein Kunde, der beide Übersetzungen erhält, diese wahrscheinlich nicht zusammenbringen vom Verständnis. Oder es besteht die Gefahr, dass er vielleicht denkt, es gibt zwei Gegenstände in seiner Maschine und er muss zwei bestellen, erhält aber am Ende zweimal das Gleiche. Wir müssen auch in der Übersetzung, ebenso wie in der Ausgangssprache, die gleichen Prozesse durchfahren, sprich die Terminologie normieren. Wir müssen ebenfalls hier einen Gegenstand, eine Benennung zuordnen und auch das konsequent in allen Dokumenten, die wir dem Kunden an die Hand geben. Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass Dinge falsch bestellt werden, dass Dinge falsch eingebaut werden, dass Verständnisprobleme entstehen. Das kostet alles Zeit und Zeit in der Industrie ist ja bekannt.
Gut, das heißt, ich kann mal kurz zusammenfassen. Wichtig ist für eine Sache, für ein Produkt, das hergestellt wird beim Kunde, einen Namen beim Kunden schon zu verwenden, um dann auch in der Übersetzung wiederum eine definierte Übersetzung dafür dann wieder zu bestimmen.
Wenn man jetzt als Beispiel zwei, drei Bezeichnungen für einen Gegenstand hat, besteht ja die Gefahr, dass auch zwei, drei Übersetzungen entstehen von dieser Bezeichnung. Das heißt, wenn wir 10 Sprachen haben, haben wir allein 30 Bezeichnungen für einen Gegenstand. Also die Rechnung ist jetzt vielleicht nicht ganz aussagekräftig, weil ja allein schon in 10 Sprachen mindestens 10 Benennungen entstehen. Aber es zeigt doch, dass das relativ schnell explodieren kann und dass die Basis für Missverständnisse sehr groß ist. Es sollte also in der Fachsprache, in der Fachkommunikation ist Eindeutigkeit wichtig. Und das ist quasi der Fokus, den auch Terminologie mit sich bringt oder Arbeit mit Terminologie. Wir müssen wirklich gucken, dass wir im Unternehmen eine Stelle idealerweise haben, die sich um die Terminologie bemüht, die sammelt, die zusammenführt, die bearbeitet, bespricht und auch zur Verfügung stellt für die verschiedenen Abteilungen, dass die Terminologie, dass die Leute damit auch.
Okay. Wie kriegt man es denn jetzt hin, dass wenn ein Begriff eindeutig oder ein Produkt eindeutig benannt wurde, dass diese dann auch für die Übersetzung dementsprechend berücksichtigt wird, beziehungsweise vor der Übersetzung hierfür für die Zielsprache oder für die Zielsprachen der richtige Begriff gefunden wird?
Ja, das kommt jetzt darauf an, wo die Übersetzung gemacht wird. Es wäre natürlich ideal, wenn der Auftraggeber in seinem Unternehmen bestimmte Terminologieprozesse etabliert hat und das auch für die Fremdsprache. Das heißt, er hat sich vielleicht mit seinen Auslandsniederlassungen oder er hat sich mit Kollegen, die aus dem Ausland kommen, also mit Muttersprachlern, die im Unternehmen arbeiten, zusammengesetzt und hat überlegt, wie die wichtigsten Teile, die hergestellt werden, benannt werden. Diese Teile werden dann am besten in einer Art Liste zusammengefasst. Dazu gehören natürlich neben der Bezeichnung auch Definitionen idealerweise, dass das wirklich klar gemacht wird. Aha, das wird kurz beschrieben, das und das ist gemeint. Eine Grafik, ein Bild, eine 3D-Zeichnung wäre doch ideal. Und nicht nur die bevorzugte Benennung, sondern auch die Benennungen, die wir nicht haben wollen, die abgelehnten Benennungen, dass wir die auch mit aufnehmen in diese Liste und dass wir diese im Unternehmen zur Verfügung stellen, aber auch dann den Dienstleister, der die Übersetzungen anfertigt. Das wäre der schönste Weg. Nur leider wird es oft nicht so gehandhabt. Jeder wurschtelt so ein bisschen vor sich hin, hat vielleicht ein bisschen mit Lauf der Betriebserfahrung was gesammelt, hat eine Excel-Liste privat sozusagen angelegt, die natürlich nicht unbedingt abgeglichen sein muss mit Kollegen. Da herrscht ein ziemliches Wirrwarr oft. Jeder meint es gut, aber es gibt keine zentralisierte Stelle, die, sag mal, das sammelt und dann überarbeitet herausgibt. Und der Übersetzer selber, der hat oft das Problem, dass er gar nichts bekommt oder nur sehr wenig und muss dann selber recherchieren anhand von Literatur vom Kunden, wenn er was findet im Internet oder sonst vielleicht sogar bei der Konkurrenz. Vielleicht haben die was, was man brauchen kann, auf ihrer Seite stehen, Wikipedia etc. Aber das mag vielleicht inhaltlich dann auch korrekt sein, aber mag nicht unbedingt die gewollte Fachsprache des Kunden treffen. Also ist es für Übersetzungsunternehmen dann nicht sehr einfach. Und aus dem Grund sollte der Auftraggeber nach Möglichkeit versuchen, irgendeine Form von Terminologiearbeit auf die Beine zu stellen.
Okay. Welchen Vorteil bringt denn die Terminologiearbeit für den Kunden?
Ja, die Vorteile liegen ja auf der Hand eigentlich. Wenn wir Terminologiearbeit leisten und auch wirklich Geld in die Hand nehmen, das ist ja ein langfristiges Projekt, dann ist es so, dass wir für idealerweise natürlich am Ende für jeden Gegenstand, den wir im Unternehmen herstellen oder bearbeiten, eine Bezeichnung haben pro Sprache. Das ist das Endziel. Das werden wir vielleicht in der Fülle der Gegenstände nicht erreichen, aber für die wichtigsten Felder sollte man das schaffen und auch zur Verfügung stellen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das muss ja kommuniziert werden, was wir machen. Und dann ist es so, dass die Eindeutigkeit sich durchzieht über die von der technischen Dokumentation über die Übersetzung, aber auch in andere Abteilungen, wie gesagt, Ersatzteile, Konstruktion. Und die Missverständnisse, die durch Mehrfachbenennungen entstehen können, die werden weitgehend ausgemerzt. Die Qualität der Dokumentation steigt erheblich, die Verständlichkeit und auch die Übersetzbarkeit. Das heißt auch, wir sparen Geld. Auch wenn das erstmal ein Investitionsprojekt ist, auf längere Sicht, das heißt, wir müssen ja jemanden freistellen oder jemanden haben, der sich um die Terminologie kümmert und vielleicht einen Terminologiekreis bilden, also Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammenbringen, die bestimmte Problemfelder besprechen und sagen, ja, wir nennen das Teil so oder wir nennen das so. Das wird dann beschlossen. Das muss dann natürlich alles auch in Form gebracht werden und dargestellt werden mit verschiedenen Tools. Kann man auch später nochmal drauf eingehen. Das ist alles Arbeit und kostet Geld. Einmal die Person, die koordiniert, als auch die Zeit der verschiedenen Mitarbeiter. Und das ist natürlich für viele Unternehmen erstmal problematisch, weil sie hat eins nicht unbedingt wissen, wen man da einstellen kann, wer was machen kann. Und an zwei natürlich auch, welche Abteilung übernimmt denn jetzt die Kosten dafür. Das ist oft nicht so einfach durchzusetzen im Unternehmen. Und das braucht dann auch den Rückhalt der Geschäftsführung. Also die muss hinter dem Projekt stehen oder wenigstens der Hauptabteilungsleiter oder die Hauptabteilungsleiter. Sonst ist das von vornherein wohl zum Scheitern. Also das ist zumindest meine Erfahrung aus der Industrie. Da, wo man Rückenwind hatte, wo also das gefördert wurde, kamen auch teilweise sehr schöne Lösungen heraus, von denen alle profitieren konnten. Also Dokumentationsabteilung, wie gesagt, abteilungsübergreifend bis zur Übersetzung am Ende und letztendlich der Kunde, um den es ja geht.
Jetzt nehmen wir mal an, ich habe in der Firma als Kunde eine Liste erstellt, zum Beispiel mit 30 Fachbegriffen, die ich in meiner Firma verwende. Habe zum Beispiel das Italienische jetzt auch in der Niederlassung abgeklärt, wie der Begriff dort oder das Produkt dort heißen soll. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie kann ich denn das jetzt umsetzen? Das heißt, ich habe ja zwei Herausforderungen. Einmal muss es ja in meinen internen Dokumenten, in der Ausgangssprache, also zum Beispiel jetzt in Deutsch, gleich heißen. Und auf der anderen Seite muss ja der Übersetzer irgendwie die Fachbegriffe, die ich ja jetzt von der Niederlassung bestimmen lassen habe, auch verwenden. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Ja, es gibt im Deutschen natürlich, gehen wir von der Ausgangssprache erstmal aus, da haben wir so eine Liste, die muss irgendwie kommuniziert werden. Letztendlich gilt das Gleiche für die Fremdsprache ja auch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt spezielle Terminologie-Tools, die in den Terminologie eingetragen werden kann, die man dann auch eventuell browserbasiert im Unternehmen zeigen kann. Also man macht entweder eine SharePoint-Seite oder eine spezielle Seite für die Terminologie, auf die jeder Mitarbeiter dann zugreifen kann. Vielleicht auch mit E-Mail-Funktion, wo der Mitarbeiter Rückmeldung geben kann. Und da kann man dann nachschlagen, wie im Lexikon. Man sucht seine Bezeichnung heraus. Gibt es die? Und dann parallel dazu stehen dann verschiedene fremdsprachliche Bezeichnungen, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, meinetwegen das Italienische. Dann gehört noch ein Feld dazu mit einer Grafik oder einem Foto. Das ist sehr, sehr hilfreich, denn dann weiß man auch wirklich, mit was man spricht. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Schrauben beispielsweise. Und wenn man jetzt die Schraube im Deutschen klar benannt hat nach einer 7, dann kann man ein Foto von dieser oder eine 3D-Zeichnung von dieser Schraube mit in diese, auf diese Seite bringen und vielleicht noch eine Definition aus der 7 und auch diese 7 als solche erwähnen. Dann weiß man also wirklich, okay, es ist diese Schraube, die ich gesucht habe, da steht es auf Deutschland drunter und auf Italienisch. Und das, dann machen wir es so, dass wir, wie ich schon sagte, nicht nur die Vorzugsbenennung, also die gewünschte Benennung aufnehmen, sondern auch die Varianten, die wir so im Unternehmen verwendet haben. Also im Englischen haben wir ja auch das Problem, sagen wir Screw oder Bolt, ja. Bolt kann aber auch wiederum Bolzen heißen. Und das kann man dann alles schön reinschreiben, dass man sagt, okay, bei uns heißen die Schrauben aus Screws. Und dann steht Bolt bei den Dingen als rot markiert oder irgendwie hervorgehoben dabei, dass der Anwender gleich sieht, okay, also Bolt nehmen wir hierfür nicht, sondern wir nehmen Screw. Jetzt als ganz einfaches Beispiel. Und da können wir relativ, ich sag mal, normierend eingreifen, also ins Unternehmen dass die Leute sehen, aha, das verwenden wir, das verwenden wir nicht. Und nach setzt sich das dann auch durch in der Dokumentation und allgemein in der Dokumentation und in den Referenzlisten, wie gesagt, allen Dokumenten, die wir erstellen. Und wir erreichen dann ganz langsam unser Ziel, dass wir doch relativ einheitliche Benennungen verwenden für die wir im Unternehmen verarbeiten. Fürs Italienische, um bei dem Beispiel zu bleiben, gilt das natürlich genauso. Wenn Sie sagen, das ist jetzt abgeklärt in der Auslandsniederlassung, dann setzen wir das neben das Deutsche, also die Sprachen alle untereinander, alle Sprachen, die wir bearbeitet haben. Und dann haben wir eine sehr schöne Auflistung mit einer gemeinsamen Grafik, also mit einem Eintragsfeld, sage ich mal, wo die ganzen Beschreibungen, Bilder etc. stehen, die für alle Sprachen gültig sind. Und dann haben wir jeweils noch ein Feld für die Sprache, wo sprachliche Besonderheiten vielleicht zu berücksichtigen sind. Es gibt manche Wörter nur im Plural oder das ist männlich oder weiblich, das kann man mit aufführen. Oder irgendeine Besonderheit in der Verwendung, Vorzugsbenennung oder abgelehnte Benennung. Das kann man alles sehr schön aufteilen. Wie gesagt, da gibt es bestimmte Software, die man verwenden kann, die sich nur mit Terminologie beschäftigt. Man kann es aber auch, wenn man ein sogenanntes CAT-Tool verwendet, also ein Übersetzungsverwaltungstool, eine Software, mit der Übersetzungen gemacht werden, die haben oft auch eine Terminologie-Komponente. Und ich habe es schon öfter bei Projekten so gemacht, dass wir diese Komponente herangezogen haben, die schön gepflegt haben und die dann browserbasiert im Unternehmen zur Verfügung. Und das hat immer sehr gut funktioniert.
Okay. Das heißt, wir haben am besten Tool gestützt, unseren Fachbegriff, dann von der Niederlassung oder vom Kunde die jeweilige Übersetzung festgelegt. Idealerweise haben wir noch eine Zeichnung oder ein Bild mit dabei gehängt oder auch eine Beschreibung, eventuell auch die Ersatzteilnummer. So, und jetzt kommt es zur Übersetzung. Entweder habe ich ja einen Übersetzer oder ich habe einen Übersetzungsdienstleister. Ich schicke dem jetzt die Liste zu mit einem zu übersetzenden Text oder den zu übersetzenden Texten. Und wie geht es denn jetzt dort weiter?
Gut, jetzt bekommt er den Text. Da ist jetzt die Frage, größere Unternehmen haben oft ein sogenanntes CAPS-Tool. Also die klassischen Tools sind Across, Rados, MonoQ, Transit und so die wichtigsten. Die haben alle eine Terminologiekomponente. Das heißt, wenn wir diese Terminologiekomponente pflegen, also wir tragen unsere Wörter und unsere Benennungen da ein, dann bekommt der Übersetzer diese Benennungen mitgeschickt. Und zwar funktionieren viele Tools so, sie gucken sich quasi im Text an, welche Wörter kommen vor, machen einen Abgleich, welche davon habe ich bei mir in meinem Terminologiespeicher. Und dann schicken die diese als Paket mit. Und wenn der Übersetzer, der Satz für Satz, Segment für Segment, sich durch den Text übersetzt, arbeitet, dann bekommt er in einem Extrafeld auch die Terminologie angezeigt. Das heißt, er muss diese Terminologie auch verwenden. Das ist ja dann Absprache mit dem Kunden. Die Terminologie, die wir mitliefern, müssen wir verwenden. Und so gelangt dann auch die besprochene Terminologie, die der Kunde erarbeitet hat, über das Übersetzungstool in die Übersetzung. Natürlich gibt es auch noch Fälle, wo vielleicht jemand eine einfache Excel-Liste oder was als solche schickt an den Dienstleister, dann kann der Kunde vielleicht auch kurz einen Extrakt mitschicken aus seiner Terminologie und sagen, okay, die und die Wörter kommen dann bevor, die sind zu verwenden. Das ist dann händisch, aber das kommt eigentlich eher selten. Heutzutage ist es doch oft so, dass die meisten in bis größeren Unternehmen ein Übersetzungstool haben, in der eine Terminologie komplett vorhanden ist.
Okay. Das heißt grundsätzlich, wenn der Kunde die Vorarbeit geleistet hat, das Fachwort, den Fachbegriff oder das jeweilige Teil, das er herstellt, richtig benannt hat, im Idealfall mit einer Niederlassung, das auch schon abgeklärt hat, wie dies in der Zielsprache heißen soll, liegt die rechtliche Arbeit dann beim Übersetzer und damit hat er auch in den jeweiligen Zielsprachen dann die Terminologie umgesetzt und hier auch einheitliche Dokumente.
Genau. So erreichen wir eine schöne Konsistenz, wenn jeder sich an die Regeln hält und Der Übersetzer kann ja trotz allem auch Rückmeldungen geben, das wird sogar oft gewünscht, wenn er feststellt, ja, die Terminologie ist zwar korrekt, passt aber vielleicht aus diesem und jedem Grund nicht zu dieser speziellen Maschine, kann er auch nochmal seine Erfahrungen vielleicht kurz dokumentieren. Es gibt Kommentarfunktionen, die diese Übersetzungstools bieten, da kann man was dazu schreiben. Das wiederum bekommt dann der Auftraggeber, also das Unternehmen mit, das die Übersetzung veranlasst hat, und kann da auch nochmal drüber nachdenken und das eventuell im Terminologiekreis besprechen, wenn es eine gute Anregung ist. Und so entsteht auch fast wie so eine Art Dialog im Idealfall. Also Informationen fließen hin und zurück. Es wird über das Thema Terminologie dann reflektiert. Und letztendlich haben dann alle was davon. Und ganz wichtig, wir haben schöne, konsistente Dokumente, zumindest was Terminologie angeht.
Okay. Wie können denn jetzt kleine Firmen auch von der Terminologie profitieren? Nehmen wir mal an, ich habe weder einen Terminologe logischerweise, noch habe ich ein Redaktionssystem, mit dem ich die Terminologie ja quasi oder die Fachbegriffe pflegen kann. Noch habe ich regelmäßig Übersetzungsvolumen, wo die Terminologie dann vom Dienstleister vielleicht sogar mitgepflegt wird. Wie gibt es denn hier die Möglichkeit, dass auch kleine Firmen da profitieren können?
Da gibt es sicher Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, kleine Tools, die man kaufen kann, die nur eine Art Terminologie-Komponente darstellen. Die kann man kaufen. Da gibt es mehrere auf dem Markt. Die kenne ich natürlich jetzt im Detail alle nicht. Aber sie bieten im Prinzip, ich sag mal, eine etwas schön aufbereitete Listenfunktion an, in der man Terminologie eintragen kann, also die Benennung. Man kann auch eine Grafik hinzufügen, so genauso wie ich das vorhin beschrieben habe. Eine DIN meinetwegen zitieren oder eine andere Norm, eine kleine Beschreibung in Form einer Definition. Das kann in einer Sprache sein, wenn jetzt das Unternehmen nur wenige Leute hat und das hauptsächlich für sich und die Niederlassungen braucht in dem Land, also wenn es eher national ausgerichtet ist. Alternativ funktioniert auch, ich sag mal, wenn Sie einen guten ITler haben, eine SharePoint-Seite im Unternehmen, auf der man vielleicht so eine Art Excel-Liste oder sowas ein bisschen schöner aufbereitet und die Terminologie darstellt, da muss natürlich eine Suchfunktion dabei sein. Und sollten mehrere Fenster dabei sein, also sprich einmal das Sprachliche, sprich die Benennungen, als auch natürlich die Eintragsinformationen, wie ich vorhin sagte, Grafik etc., Beschreibung. Das sollte auch drin vorkommen. Also da gibt es sicher Möglichkeiten, sowas zu programmieren, wenn man jetzt nichts kaufen möchte oder kein Budget hat oder nicht weiß, wo man sowas herbekommt. Alternative ist natürlich auch die Beauftragung. Dienstleistern, auch Übersetzungsdienstleister, bieten da Unterstützung, indem man Texte nimmt, die das Unternehmen schon erstellt hat und daraus Terminologie extrahiert. Also extrahiert heißt quasi herauszieht. Das heißt, man guckt sich die Texte an, da gibt es auch spezielle Tools dafür, die listen, ich sag mal, Wörter auf nach bestimmten Kriterien, die man einstellen kann. Nur Substantive, keine Adjektive, nur mit einer bestimmten Wortlänge von bis. So, das kann man alles schön scharf einstellen. Und dann extrahiert dieses Tool, dieses Extraktionstool, meinetwegen nur Substantive heraus aus dem Dokument und listet die dann nach Häufigkeit der Verwendung auf. Dann kann man manuell entscheiden und sagen, was ist relevant, dieses ist relevant, das nächste, die anderen beiden nicht. Und so kann man schön herausfiltern, welche Benennungen relevant für das Unternehmen sind, welche zur Fachsprache gehören, die entsprechend anhaken und die dann schon in eine Liste übernehmen. Also es gibt Möglichkeiten, auch relativ schnell an Terminologie heranzukommen, auch aus bestehender. Und wenn man so eine Liste erzeugt hat, kann man die auch im Unternehmen dann besprechen, in den Fachabteilungen sagen. Passt das so? Was ist es denn hier, was ihr habt? Ist das okay? Und wenn ja, dann versucht doch mal eine Definition zu geben zu den Benennungen. Und wenn ihr habt, aus der Konstruktion noch irgendeine schöne Zeichnung und schon hat man auch hier relativ schnell eine schöne Terminologie-Liste oder Nachschlagewerk erzeugt. Also da können auch kleine Unternehmen einiges machen. Die müssen halt bereit sein und vielleicht auch die Zeit erübrigen, das zu machen. Und auch natürlich eine Person, die irgendwo technik- und sprachaffin ist. Das ist vielleicht eher ein Problem. Zeit und jemanden zu finden, der das kann. IT-technisch denke ich, dürfte das kein Problem sein. Das ist eher, wie gesagt, jemand vielleicht aus der Dokumentation, den man dann abziehen müsste, der sich darum kümmert. Es ist nur die Frage, ob man sich das zeitlich erlauben kann, weil viele Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen, können sich nicht unbedingt leisten, dass dann jemand mehrere Tage in der Woche abzieht für ein größeres Projekt bei der Terminologie. Das muss aber jedes Unternehmen für sich entscheiden. Eventuell kann man ja auch über ein Praktikum oder Dienstleister oder so an Terminologie arbeiten vergeben. Das, wie gesagt, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Das hängt auch von der Größe. Aber wie gesagt, für kleine Unternehmen gibt es auch hier durchaus nicht.
Okay, dann will ich gerade mal auch für kleine Unternehmen nochmal zusammenfassen. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir eine einheitliche Firmensprache haben. Gerade das Thema Bestellung wird einfach, da sowohl in der Anleitung als auch zum Beispiel in einer Teileliste, Ersatzteilliste, die Artikel, die man bestellen kann, die Ersatzteile gleich benannt werden. Wir haben den Vorteil, dass wir in der Übersetzung das Wort nur einmal übersetzen und nicht mehrere Wörter haben, die zu übersetzen sind, was hier Kosten spart. Gibt es sonst noch Vorteile, die ich jetzt nicht aufgelistet habe?
Ja, gut. Die Vorteile beziehen sich nicht nur unbedingt auf die Produkte, sondern natürlich auch auf Werkzeuge, auf alles Mögliche, auf Produktionseinrichtungen etc., auf Zulieferteile, auf Maschinenelemente. Also wie gesagt, wir hatten vorhin das Beispiel Schraube, Motoren oder sonst was. Die sind ja auch normiert. Da gibt es ja in Deutschland zumindest die Normen dafür. Die kann man wunderbar heranziehen und da ist auch schöne Grafik dabei. Solche Dinge, das kann man alles verwenden und sich nach und nach eine schöne Terminologie aufbauen. Das Ziel muss halt immer sein, konsistente Dokumentation zu erzeugen, zumindest konsistente Terminologie in den Dingen. Für Schreiben und etc. gibt es ja andere Tools, aber die sind nicht Gegenstand jetzt dieses Podcasts. Aber was Terminologie anbelangt, sollte das Ziel dann sein, wirklich eine Eindeutigkeit unter Unternehmensgrenzen, über Abteilungsgrenzen weg und auch über Sprachgrenzen hinweg zu erzeugen. Und dann sind wir auf dem guten Weg.
Okay, perfekt. Ja, dann haben wir diese Themen vom Podcast zusammengefügt. Tiefer wollten wir jetzt auch in diesem Podcast mal nicht rein, wollten einfach mal einen Überblick geben, was denn Terminologie überhaupt ist. Die tieferen Themen, was Terminologie anbelangt, würden wir in einem separaten Podcast behandeln. Ich bedanke mich, Herr Müller, für den Podcast und dann bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder@gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.